das Wasser trockne Erde tränkt. Gieße aus den Lebensstrom, wie Liebe uns ganz neu. Komm mit deiner Kraft und berühre uns. Mache unsere Herzen weich, mach sie stark und treu. Wind des Geistes wehe, komm, Heiliger Geist.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.
Der Vortrag von heute hat den Titel Leg deinen Königsmantel ab. Oder man könnte auch sagen Umkehr im Heiligen Geist, also ein Fastenvortrag. Ich lasse meinen Mantel aber an, weil ich habe gehört, dass die Brüder hier in Kleinmariazell nicht so gut heizen. Und ehrlich gesagt, ich habe Angst, mich während des Vortrags zu erkälten, deswegen, ich hoffe, das stört euch nicht, wenn ich meinen Mantel anlasse. Mir ist auch ein bisschen, ehrlich gesagt, peinlich, weil dann alle mein Kreuz sehen und dann wissen alle, dass ich Christ bin. Und das muss ja auch nicht unbedingt, ich meine, das muss mir jetzt, ich will es euch ja nicht aufdrängen, ja. Man muss ja, Privatsache ist das ja der Glaube, denke ich irgendwie. Irgendwie wird es jetzt schon auch ein bisschen warm, muss ich sagen. Ich ziehe mal doch aus, weil ich habe gehört, dass, jetzt ist ja gerade Coronavirus, ja, ist in aller Munde und ich habe gehört, wenn das Gehirn dann überhitzt, dann muss man die ganze Zeit gehen und wenn ich dann gehe, dann ist ja die Gefahr für, über die Schleimhäute kommt ja das Coronavirus viel größer. Also ich ziehe mal aus meinen Mantel, aber ich lasse ihn lieber bei mir, weil wenn ich ihn jetzt irgendwo hinlege, dann ich vergesse ihn vielleicht oder jemand, ich weiß nicht, verwechselt ihn mit seinem Mantel und ich habe alles drin, also ich habe Geldbeutel drin, ich habe meine Papiere, mein Handy habe ich drin, ja. Also eigentlich mein ganzes Leben ist da in meinem Mantel drin, ja, mehr oder weniger. Ich habe sogar ein Pausenbrot vorbereitet, weil ich nicht weiß, wie der Kirchenwirt ist und ich habe mir gedacht, schaust mir erst, wie die Leute dann zurückkommen, hat der Kirchenwirt gewechselt. Ja, man könnte den Vortrag auch nennen Hindernisse für den Heiligen Geist, also was uns so hindert, das ganze Paket, das wir so mit uns rumschleppen, habt schon gemerkt, war nicht ganz ernst gemeint, die mich kennen, die haben es schneller gemerkt, die mich noch nicht kennen, ja, die haben es dann auch gemerkt und ich habe mir gedacht, wir kriegen jetzt einen neuen Bischof, der Salesianer, der hat auch mal so angefangen, ja. Bisschen lustiger war das, aber ich habe gedacht, ich versuche es auch mal. Bischof Oster, toller Bischof, ja, auch. Die Cornelia hat den Vorschlag auch gebracht, Hindernisse für den Heiligen Geist. Es geht um alles, was uns wirklich von Gott hindert, von dir hindert, Jesus, weil das ist ja unser sehnlichster Wunsch. Wir wollen bei dir sein. Und gerade wenn man auf dem Weg ist, dann merkt man immer mehr, was uns alles daran hindert. Und eine Zeit lang geht es immer ganz gut bei uns allen, ja. Und dann kommt wieder, ich nenne es immer unsere Hausdämonen, ja. So unsere Ängste, unsere Sorgen, unser Kleinmut, unser Zweifel, unser Unglaube, unsere Menschenfurcht, unsere Eifersucht. Bei anderen ist es viel besser. Ja, und das legen wir heute alles einfach mal da rein. Ich weiß noch nicht genau, wie der Vortrag laufen wird, weil ich habe viele Vorträge geschrieben die letzten Wochen und ja, irgendwas davon erzähle ich euch dann. Eine grundsätzliche Einteilung gibt es aber, zum Glück. Und zwar ist es einfach ein Vers aus dem Buch Jona, hat man diese Woche. Und zwar, wo der Prophet Jona in die Stadt Ninive geht und sagt, kehrt um, noch wenige Tage und ja, Ninive wird in Staub und Asche aufgelöst. Also Gott will die Stadt strafen wegen ihrer Sünden. Und der König von Ninive, der reagiert ganz toll, der macht nicht genau das. Da heißt dann, er legte seinen Königsmantel ab. Das ist der erste Teil des Vortrags. Er zog ein Bußgewand an, der zweite Teil, und setzte sich in die Asche, dritter Teil. Singen wir vielleicht eine kurze Strophe vom Lied.
Stell ich dich Füße, O Maria, hin, Gottes Mutter süße, O Maria, hin, Maria, hilf uns allen aus unserer tiefen Not.
Also erster Teil, nach der Einleitung, leg deinen Königsmantel ab. Und das soll zu Beginn einfach mal ein bisschen euch zum Denken anregen. Was ist eigentlich mein Königsmantel? Ja? Was ist mein Gewand? Und dazu einfach mal ein paar Fragen, 5 Stück. Bin ich bereit, mich von Gott aufdecken zu lassen? Also bin ich bereit, dass er mir in dieser Zeit Vorbereitung auf Ostern meine Schwächen, meine Fehler aufdeckt? Weil es ist notwendig, dass der Heilige Geist überhaupt an euch arbeiten kann, die Bereitschaft. Zweite Frage, was wärmt mich in meinem Leben? Was gibt mir Wärme? Ist es der Herr? Oder sind es andere Personen oder Dinge? Was kann ich nicht loslassen? Könnte man auch sagen. Woran hänge ich? Dritte Frage. Womit versuche ich mich zu schützen? Also worauf setze ich mein Vertrauen? Man kommt ja nicht aus mit diesem Coronavirus. Das eine ist das Menschenmögliche. Und dann sehen wir im Moment immer wieder, dass uns Gott über diese Grenzen hinausführt. Und dann darf Gott mich schützen. Oder muss ich mit allen menschlichen Mitteln krampfhaft versuchen, mein Leben zu retten? Und merke, ich kann es eigentlich nicht. Wodurch verschaffe ich mir oder erhalte ich Ansehen und Anerkennung in meinem Leben? Also, mein Königsmantel. Wer bin ich für die anderen? Früher war ich immer der Herr Doktor, ja, in der Allgemeinarztpraxis. Dann war ich gar nichts. Im Noviziat. Jetzt bin ich der Herr Kaplan, das ist so ein Zwischending. Aber was bin ich wirklich vor dir, Jesus? unabhängig von dem, wie mich die Leute im Moment anschauen. Letzte Frage: Was kann ich um keinen Preis hergeben? Womit kann ich unmöglich leben? Und ihr werdet lachen oder auch nicht, weil ich habe immer wieder gehört, gerade bei uns Ordenspriestern oder Ordensbrüdern, wenn der oder der Oberer, Abt, was auch immer wird, Leiter wird, Hausoberer wird, wenn das oder das passiert, wenn ich in das oder das Haus muss, ja, nicht nur bei uns Brüdern, auch in anderen Gemeinschaften habe ich überall gehört, dann bin ich nicht mehr dabei. Armut, Keuschheit, Gehorsam. Was kann ich auf keinen Fall ertragen, dass Gott es mir nimmt? Wenn das oder das passiert, dann kann ich nicht mehr glauben. Unmöglich. Wenn mir das oder das genommen wird. Wenn er mir den Wunsch nicht erfüllt, dann ist es aus mit uns, Jesus. Bin ich nicht mehr dein Freund. Wirklich schön zusammengefasst finden wir eigentlich diese Fragen in einem Gleichnis, und zwar Matthäus 13. Wer die Bibel dabei hat, darf das kurz aufschlagen. Das ist das Gleichnis vom Seemann. Ich werde nur den Teil vorlesen, ihr kennt das Gleichnis alle, wo der Seemann ausgeht und den Samen ausstreut. Und ich lese euch nur kurz vor, und zwar schon die Deutung Jesu. Also wo die Jünger dann zu ihm kommen und ihn fragen, jetzt habe ich meine Bibel gar nicht dabei, fängt schon an, ja, passt zum Vortrag. Aber es ist immer was da, seht ihr? So, Matthäus 13, die Deutung des Gleichnisses vom Seemann. Ihr also, hört, was das Gleichnis vom Seemann bedeutet. Zu jedem Menschen, der das Wort vom Reich hört und es nicht versteht, kommt der Böse und nimmt weg, was diesem Menschen ins Herz gesät wurde. Bei diesem ist das Samen auf den Weg gefallen. Auf felsigen Boden ist der Samen bei dem gefallen, der das Wort hört und sofort freudig aufnimmt. Er hat aber keine Wurzeln, sondern ist unbeständig, sobald er um des Wortes willen bedrängt oder verfolgt wird, kommt er sofort zu Fall. In die Dornen ist der Samen bei dem gefallen, der das Wort hört, und die Sorgen dieser Welt und der trügerische Reichtum ersticken es und es bleibt ohne Frucht. Auf guten Boden ist der Samen bei dem gefallen, der das Wort hört und es auch versteht. Er bringt Frucht 100-fach oder 60-fach. Oder 30-fach. Wenn ich mich nicht täusche, ist das das einzige Gleichnis, das Jesus nochmal extra auslegt bei seinen Jüngern. Beim Unkraut kommt es, glaube ich, nochmal. Ja. Und ich kann mir so vorstellen, wenn Jesus da so mit seinen Jüngern umhergezogen ist, mit ihnen gelebt hat und so die ganzen Ticks von seinen Jüngern, ja, dann auch vor Augen hatte, die Schwächen, die Fehler, dann muss er wohl irgendwann auf dieses Gleichnis gekommen sein. Und wenn er euch die drei Punkte mal vor Augen führt, also erstmal auf den Boden, das Wort Gottes, das auf den Boden gefallen ist, und der Mensch versteht es nicht, dann erinnert er euch vielleicht an die vielen Ereignisse, wo es heißt, aber die Jünger trauten sich nicht zu fragen, aber die Jünger verstanden nicht, was gemeint war. Und wo er immer wieder zum Beispiel, wenn er über seine Kreuzigung redet, dass er den Jüngern immer wieder erklären muss und sie verstehen es einfach nicht. Also das Erste ist Unverstand. Man versteht es nicht. Man will es vielleicht auch nicht verstehen. Es kommt nicht an, das Wort. Das Zweite ist, dass die Wurzeln fehlen, der felsige Boden, die Unbeständigkeit. Und genau das ist auch, was Jesus als Zweites korrigiert bei seinen Jüngern, und zwar, dass sie ständig bei seinen Wundern dabei sind. Brotwunder zum Beispiel, die Speisung der 4000. Und dann im nächsten Augenblick im Boot wieder darüber diskutieren, weil sie nur ein Brot dabei haben. Und er sagt, seid ihr eigentlich blind? Ja. Und wie ist es bei mir? Ich erlebe Gottes Wunder. Er hilft mir den ganzen Tag. Ich sage, Jesus, hilf, ich komme nicht durch. Es passiert immer wieder was. Leute kommen, Dinge, Ereignisse. Und am Abend denke ich mir, ach Jesus, das ging wieder gut. Und am nächsten Tag, Jesus, wo bist du? Ja. Unbeständigkeit, die Wurzeln, die fehlen. Und das Dritte, die Sorge und der Reichtum. Das haben wir jetzt den aktuellen Fall wieder, dass die Läden teilweise leer gekauft werden, ja, dieses alles für sich haben müssen. Ich kenne es aus der eigenen Familie. Wir haben gehortet, wirklich gehortet. Also die Speisekammern, wir haben ständig immer wieder wegschmeißen müssen, weil wir immer auf Notzeiten vorbereitet waren. Immer auf Notzeiten. Wir haben Tausende, wahrscheinlich Zehntausende, haben wir einfach so verschimmeln lassen. Und die Armen verhungern ein paar hundert Kilometer weiter. Also die Sorge um das eigene Leben, um das eigene Wohlergehen, die Habgier nach den Dingen dieser Welt und die Angst, nicht genug haben zu können. Und da möchte ich euch eine kurze Geschichte erzählen, aber erst nach einem Lied.
Rose ohne Dorne, o Maria, hilf. Du von Gott der Krone, o Maria, hilf. Maria, hilf uns allen.
Also es geht um die Novelle von Tolstoi, Wie viel Erde braucht ein Mensch? Kennen die einige von euch? Wer kennt die? Okay, gut. Weil wenn es alle kennen, ist immer ein bisschen schade. Ja, dann denken sich immer alle. Also es geht um den Bauer Pachom. Und das Vorspiel zu dieser Geschichte ist, dass sich seine Frau und deren Schwester aus der Stadt bei ihnen zu Hause im Bauernhof treffen und die eine Schwester eben mit dem Pachom verheiratet, lebt auf dem Land in ganz einfachen bäuerlichen Verhältnissen. Die andere Schwester kommt aus der Stadt, ist vornehm, verdient deutlich mehr Geld. Und dann kommt es ganz schnell unter den Schwestern zum Streit. Und die Schwester aus der Stadt argumentiert, ja, wie wunderbar eben das Stadtleben ist und welche Vorteile das ist, also Theater und Bildung und auch Verdienstmöglichkeiten, und dass es ihr zu erbärmlich wäre, so auf dem Land zu wohnen wie ihre Schwester, so unter den Schweinen, sagt sie. Und die Schwester ist natürlich gekränkt und sagt, naja, das ist ein einfaches Leben, aber wir sind frei hier auf dem Land, wir sind unsere eigenen Herren und wir sind auch nicht so in Gefahr für die Sünde, ja, die ja in der Stadt wohnt, bekanntlich, ja, die Verführung, wo sich dann die Männer am Abend nach ihrer harten Arbeit betrinken und irgendwo hingehen, wo man nicht hingehen soll. Und also es kommt zum Streit und der Bauer Pachom sitzt so nebendran auf seinem Bänkchen und sagt irgendwann, ja, ist ja gut, ihr habt eh recht. Und hier als Bauer, ich bin arm und es geht mir eigentlich nicht gut dabei. Und dann sagt er diesen Satz, aber wenn ich genug Land hätte, ja, wenn ich Gutsbesitzer wäre, wenn ich auch das Sagen hätte, dann würde ich niemanden fürchten, nicht mal den Teufel. Und dann heißt es, Teufel sitzt versteckt hinter der Ecke, hört das Gespräch zu und sagt, ah, interessant, du sagst also, wenn du genug Land hättest, dann würdest du mich nicht fürchten, ja, dann würde es dir gut gehen. Ich will dich genau mit diesem Land, mit diesem Wunsch fangen. Ja, also hat gut aufgepasst. Und die Geschichte geht dann, ich werde es ein bisschen abkürzen. Im Grunde genommen die nächste Zeit darum, dass er Stück für Stück an Land gewinnt. Ja? Und der Bauer Pachom merkt, er wird immer größere, er wird Grundbesitzer, bekommt Vieh, bekommt Knechte und es geht immer ein Stück weiter und immer wieder kommt eine bestimmte Person, ein Kaufmann, ein vorbeiziehender Reisender, kommt ihn besuchen, erzählt, dass es woanders noch viel vorteilhafter wäre, ja, dass er dort noch viel mehr Land bekommen könnte und er nimmt diese Hinweise wahr und schließlich landet er in einem Land, wo es heißt, die Leute verschenken dieses Land mehr oder weniger und die sind ein bisschen dumm, dumm wie die Hammel heißt es in der Geschichte, ja, so ein bisschen die Vorstellung wie früher, wo man in das neue Land gezogen ist im 15. Jahrhundert, also wo die Schiffsreisen dann in die neue Welt gingen und man hat den Indigos oder den dort ansässigen Stämmen, hat man dann für ein paar Glasperlen so kiloweise, zentnerweise Gold abgekauft. Also so ist ein bisschen die Haltung diesen dummen Bauern da irgendwo im Osten gegenüber und er reist dorthin und tatsächlich, es sind ganz einfache, lebenslustige Leute und er beschenkt sie dann mit so eingekauften Tee und schönen Gewändern, wie sie quasi kaufen und sagt, gut, ich habe gehört, bei euch kann man sehr viel Land gewinnen für einen günstigen Preis. Das möchte ich wissen, ob das wahr ist. Und er spricht mit dem Dorfältesten und er sagt, ja, es ist ganz einfach, bei uns läuft es so, wir machen einen Punkt aus, von dem aus läufst du los. Und bei uns kostet der Tag 1000 Rubel. Ja, also eine bestimmte Summe, das ist nicht allzu viel Geld wohl, damals gewesen. Und so viel Land, wie du an diesem Tag umgehen kannst, so viel Land gehört dir damit. Einzige Bedingung, an dem Punkt, von dem du ausgegangen bist, musst du vor Sonnenuntergang wieder zurückgekehrt sein. Gut, der Bauer Pachom, es entbrennen ihm die Augen. Er sieht über das weite, fruchtbare Land und bereitet sich vor, kann die Nacht über kaum schlafen und hat dann einen schlimmen Traum vom Teufel, der ihn auslacht. Ja, aber er nimmt es nicht so ernst. Und am nächsten Morgen ist er quasi schon in den Startlöchern, als die Sonne aufgeht und die Leute wollen noch was trinken. Er sagt, nein, nein, sobald die Sonne aufgeht, geht's los. Der Dorfälteste legt seine Mütze auf den Boden. Und der Bauer hat sich genau überlegt, wie er etwa im Viereck laufen möchte und was er pro Vierteltag an Strecke gehen kann, hat seine Wasserflasche dabei, hat alles in seinem Mantel vorbereitet, was er unterwegs brauchen könnte, die Schuhe geschnürt und dann beim ersten Sonnenstrahl spurtet er los, gleichmäßigen, raschen Tempo und versucht eben, sein vorgestecktes Ziel zu erwerben. Unterwegs sieht er natürlich ein wunderschönes Stück Land. Das war nicht eingeplant. Ja. Und er beschließt dieses Land, weil es dort Quellen oder also fruchtbaren Boden und auch Wasser gibt, das muss eigentlich dabei sein. Das wäre schade, das zu verschenken. Und ihr wisst schon, worauf es rausläuft. Die Zeit wird immer knapper, die Schritte werden immer schneller. Er schmeißt seinen Mantel und alles Gewicht vor sich. Er sieht, die Sonne geht bald unter, er sieht das Dorf bei der Mütze stehen, der Dorfälteste, der schallend lacht und ihm kommen noch die Gedanken, hoffentlich sterbe ich nicht, ja, weil ich mich so abhetze. Und dann kommt ihm der Gedanke, naja, jetzt bin ich schon so weit gelaufen, ich würde mein Gesicht verlieren, jetzt aufzugeben. Lieber sterbe ich, so ungefähr, ja, als dass die anderen mich auslachen. Und dann rennt er schließlich bis zu der Mütze. Und mit dem letzten Strahl der Sonne erreicht er die Mütze, berührt sie mit der Hand und stirbt. Der Knecht schaufelt ein Grab aus, heißt es, 6 Ellen lang. Und der Bauer Pachom passt genau hinein. Und damit ist die Frage zu Anfang beantwortet, wie viel Erde braucht ein Mensch? So viel, wie er lang ist. 6 Ellen in diesem Fall.
Quelle aller Freuden.
Quelle aller Freuden. Um
Im 1. Timotheusbrief, Kapitel 6, Vers 10 heißt es, denn die Wurzel allen Übels ist die Habgier. Nicht wenige, die ihr verfielen, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich viele Qualen bereitet. Die Fastenzeit, in der wir jetzt sind, hat ja den Namen Quadragesima, also 40 Tage. Aber wenn man so die Festzeiten oder die Sonntage wegrechnet, zumindest haben es die Wüstenmönche so errechnet, dann bleiben wohl etwa 36 echte Fasttage übrig. Und die sind dann draufgekommen, die Wüstenmönche, dass das genau der 10. Teil des Jahres ist. Also wir geben Gott im Jahr diesen 10., den die Bibel immer gefordert hat. Und zwar, indem wir uns irgendwie besinnen. Und ja, es ist dann eine Zeit der Stille, Zeit der guten Vorsätze. Es gibt dann ganz viele Ratschläge, Ratgeber in der Fastenzeit. Und einen, den fand ich ganz drollig, den will ich euch mal kurz vorlesen, weil er eine sehr gute Lehre auch ist, in einem Punkt besonders. Und zwar, das ist aus Gesund und Leben in Niederösterreich, das ist so eine Ärztezeitschrift vom März 2020. Und in der Kolumne steht, Fastenzeit für Sinnloses. Gestern habe ich mich mit meiner Freundin Inge lange über die Fastenzeit unterhalten. Was das denn heutzutage überhaupt bedeutet und ob es uns etwas bringt. Wie so oft hat die Inge auch beim Fasten mehr Disziplin als ich. Jedes Jahr verzichtet sie in den 40 Tagen vor Ostern auf Fleisch und Schokolade. Doch dieses Jahr möchte sie es ein bisschen anders angehen. Aufgepasst! Heuer befreie ich mich von allen Zwängen, die mich von den wichtigen Dingen im Leben abhalten, hat sie stolz verkündet. Da musste ich mir wirklich verkneifen, laut loszulachen. Die Inge kann so theatralisch sein. Zu Hause habe ich dann aber noch einmal genau nachgedacht und dabei ist mir aufgefallen, es gibt so viele Dinge, auf die ich gut verzichten könnte. Zum Beispiel auf den neuen Pulli, den ich mir letzte Woche gekauft habe, der genauso aussieht wie die vier, die schon in meinem Schrank hängen. Oder auf das ständige Internetsurfen am Handy. Ich könnte auch gut auf den ganzen Schönheitswahn verzichten. Muss ich denn wirklich alle 4 Wochen zum Friseur und zur Maniküre? Jetzt ist aber genug. Mein Entschluss steht fest, ich habe ein bisschen abgekürzt. Ich mache es wie die Inge. Ab heute verzichte ich auf alles, das mich nicht glücklich macht. Deshalb gehe ich jetzt spazieren, in meinem alten Pulli, ohne Handy und mit unlackierten Nägeln. Ihre Nina. Also das ist so das Typische, was man heute zur Fastenzeit liest. Und ich lese euch 2 Sätze nochmal vor und auf die kommt es mir an. Und zwar, weil es klingt ja erstmal ganz gut, oder? Und klingt irgendwie christlich. Und zwar dieser Satz von der Freundin, heuer befreie ich mich. Ich befreie mich von allen Zwängen, die mich von den wichtigen Dingen im Leben abhalten. Und darauf antwortet dann die andere Freundin, ja, ich mach's genauso wie die Inge. Heute verzichte ich auf alles, das mich nicht glücklich macht. Ist euch aufgefallen? Ich, genau. Und das ist wieder das Gegenteil vom Fasten. Und das ist eigentlich das, wenn euch jemand fragt, was unterscheidet euer christliches Fasten von dem Fasten, das alle machen, dann könnt ihr sagen, ja, würde ich gern ein bisschen von mir loskommen, ja, und zu meinem Herrn in dieser Zeit finden. Die Meister eigentlich sich von allem Unnötigen zu befreien, waren die schon eben zitierten Wüstenmönche. Und die sind eben drauf gekommen, ohne Gott funktioniert gar nichts. Also wenn ich wirklich meinen Königsmantel ablegen möchte, dann muss ich Gott darum bitten. Wenn ich mich von diesen Zwängen befreien möchte, die mein Leben hindern oder mich von Gott fernhalten oder die mich tatsächlich unglücklich machen, das ist alles richtig, was da geschrieben steht, dann muss ich zu Gott flehen um Befreiung, um Heilung. Da ist wesentlich mehr dahinter. Und ich habe eine gewisse jüngere Dame vor Augen, der ich heute Morgen begegnet bin, als die Gerti und ich von Wöllersdorf hierher gefahren sind. Und die sehe ich fast einmal die Woche, weil die läuft konsequent jeden Tag mit ihren Walkingstöcken. Und ich sehe die seit 3 Jahren und ich bewundere sie wirklich für ihre Konsequenz. Man sieht sie ständig laufen. Und ich merke aber zusehends, einerseits hat sie abgenommen, ja, das ist offensichtlich, aber wie ihr Gesicht verhärtet, wie die Lebensfreude weicht. Ich muss es schaffen. Ich will es hinkriegen. Ich werde es allen zeigen. Ich habe Ideale in meinem Kopf und das werde ich erreichen. Ja, mit aller Willenskraft. Und das muss erstmal zusammenbrechen. Also ich fürchte den Tag, wo sie dann aufgibt. Und wo es dann ins Gegenteil wieder umkippt, weil sie gemerkt, sie hat ihr Ziel vielleicht nicht erreichen können. Die Wüstenmönche haben diese Hauptlaster, diese Hauptsünden in 8 Kategorien eingeteilt. Und die Einteilung habt ihr schon mal gehört. Ich will das nur kurz ansprechen und dann auf einen Punkt genauer eingehen, und zwar das Fasten, wie man das selbst so an sich beobachten kann. Und zwar haben sie gesagt, es gibt eine gewisse Reihenfolge unter den 8 Hauptsünden oder Hauptlastern, wie man sie kennt. Und zwar haben sie festgestellt, dass die eine in die andere übergeht. Also das Erste, was uns alle bedrängt, ist erstmal der Hunger. Das kennen wir auch von Jesus in der Wüste, wo er versucht wird. Der Teufel versucht es immer erstmal mit Hunger. Ja? Und wir wissen genau, mit dem Hunger, da werden wir bis zu unserem Lebensende versuchbar sein. Wir sind einfach Menschen und wir brauchen zu essen. Und wenn eine Zeit lang kein Nachschub kommt, kommt der Hunger. Und sie sagen, das ist alles gut, aber wenn man diesen Geist der Völlerei, ja, oder Gaumenlust, Gastrimagie, nicht in den Griff bekommt, in der Wüste oder auch im Alltag, dann bekommt man Probleme oder dann bekommt man Schwierigkeiten mit dem nächsten Hauptlaster, und zwar mit der Unzucht. Ja. Also man merkt, wenn man sich im Essen etwas kasteilt, ja, dann tut man sich auch mit der Reinheit, mit der Sexualität, mit den Blicken, mit den Gedanken, man tut sich erstmal leichter und auch mit anderen Dingen. Also wenn ihr fastet, merkt sich, da ändert sich erstmal was. Ich kann mich leichter entscheiden, ich kann Dinge vielleicht klarer sehen. Ich habe manche Studienkollegen gehabt, die haben während der Prüfungszeiten immer ganz viel gefastet, weil sie gewusst haben, da kommt das Hirn erstmal auf Hochtouren. Also die ersten 2 gehören zusammen, die Völlerei und die Unzucht. Das dritte Hauptlaster oder die dritte Wurzelsünde ist dann die Habsucht, die man eben behandelt haben und die in allem drin steckt, also beim Bauer Pachom, und die bezieht sich eigentlich auf alle anderen Grundübel, steckt jedes Mal drin, dieses Ich will haben. Und wenn dieses Ich will haben nicht erfüllt wird, dann kommt was? Bei kleinen Kindern, wenn sie ihr Auto nicht kriegen? Der Zorn, genau, also man kennt das eigentlich selber aus dem eigenen Leben, die gehen wirklich ineinander über, wenn ich was nicht bekomme, dann werde ich zornig. Und wenn ich es dann immer noch nicht bekomme, dann werde ich angefressen und traurig. Genau. Und das ist dann der nächste Geist, die nächste Sünde, die Traurigkeit. Und wenn ich dann traurig bin und es ändert sich nichts an meinem traurigen Zustand, dann werde ich hoffnungslos. Ja, das ist der Geist der Arkadia, des Überdrusses, der Schläfrigkeit. Und ich will einer Sache fliehen. Also im Fall der Wüstenmönche, ich will meine Klause verlassen. Diese sechs Wurzelsünden sind die ersten, die uns erstmal bedrängen. Und dann gibt es aber noch zwei, sagen die Wüstenmönche. Und der Witz ist, während diese Wurzelsünden quasi behandelt werden, indem ich die vorangehende angehe, ich kann euch das auch gruppieren, ich habe es auf einem Blatt zusammen, weil so ist es schwierig, auf einmal sich zu merken. Und die werden dann in sich nochmal neu unterteilt. Also wenn es interessiert, dann mache ich ein paar Kopien dann oben. Und das Problem ist, wenn ich diese sechs Wurzelsünden überwältigt habe, dann falle ich eigentlich direkt hinein in die zwei letzten. Und zwar in die Ruhmsucht, die Prahlsucht und den Hochmut, den geistigen Stolz. Und die Wüstenmönche sagen, das sind rein geistige Sünden. Das sind die Sünden eigentlich des Teufels, Luzifers, der ohne irgendwelche körperlichen oder stofflichen Dinge rein im Geist in diese Sünde gefallen ist. Und wir kommen ganz schnell da hinein, wenn wir sagen, ich habe gut gefastet, ich habe gut gebetet, ja, ich habe mich in meinen Gedanken kontrolliert, ja, ich habe meine Blicke achtsam gehalten und so weiter, dass wir ganz schnell stolz sind. Und das merkt man darin, dass wir dann auf die anderen herabschauen.
Dich als Mutter zeige. Dich als Mutter zeige, O Maria hin, gnädig uns dich neige, O Maria hin, Maria hilf uns alle aus unserer
Hülle dich in ein Bußgewand. Also wir haben gehört, das letzte Hauptlasser ist der Stolz, die Hochmut. Selbst wenn wir alles überwunden hätten in der Fastenzeit, hätten wir doch durch den Stolz eigentlich alles wieder verloren. Und eine Stelle aus dem Evangelium, wo mich eine aus unserem Gebetskreis drauf angestoßen hat und wo mir auch nachgeht, die werden wir jetzt gemeinsam auch kurz betrachten. Und zwar ist es Johannes 13, die Fußwaschung, wo Jesus sich selbst in dieses Bußgewand gürtet. Ihr wisst es, das ist beim Evangelisten Johannes die Stelle, wo die anderen Evangelisten eigentlich die Eucharistie haben. Also es ist der Gegenpol, könnte man so sagen, oder das Herzstück der Eucharistie, aber in der Nächstenliebe bei Johannes. Und Jesus kennt die Stelle, er gürtet sich. Er legt sich eigentlich das Gewand eines Sklaven an und fängt an, den Jüngern die Füße zu waschen. Und der Petrus, der sträubt sich. Ja, es kann nicht sein. Er, der Herr, kniet da vor ihm auf dem Boden. Und ich will euch die Stelle vorlesen, dann nach der Fußwaschung, wie Jesus das dann wiederum erklärt. Als er ihnen die Füße gewaschen, sein Gewand wieder angelegt und Platz genommen hatte, sagte er zu ihnen: Begreift ihr, was ich an euch getan habe? Ihr sagt zu mir Meister und Herr, und ihr nennt mich mit Recht so, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, dann müsst auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Amen, Amen, ich sage euch, der Sklave ist nicht größer als sein Herr, und der Abgesandte ist nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Wenn ihr das wisst, selig seid ihr, wenn ihr danach handelt. Ich habe mich erinnert, eine Situation vor kurzer Zeit, wobei diese Situation sehr oft passiert, wo einfach in einer bestimmten Gruppe gelästert wurde. Also es wurde geschimpft und gelästert, eigentlich weniger über andere Personen als über die Welt, wie schlecht die Welt ist. Und dass jetzt alle eben total übertreiben und in der Wirtschaft und Gottlosigkeit und Glaubenslosigkeit und ja, die Welt ist furchtbar schlecht. Und ich habe mir die ganze Zeit, bin ich daneben gesessen, habe geschwiegen und bin mir recht fromm vorgekommen, weil ich mir gedacht habe, nein, das ändert nichts, betet lieber, anstatt dass ihr über die schlechte Welt redet. Die können ja selbst nichts dafür, ihr habt den Glauben, geht raus, verkündet, was da alles so kommt. Einen halben Tag später sitze ich bei einem sehr vornehmen Mann. Es war ein sehr hochrangiger Mann. Ich sage nicht wer, sonst kann man die Situation, kennt man sie dann, sind Personen betroffen sonst. Und er fängt an, über die Welt zu jammern. Ich habe mich über eine Stunde mit ihm sehr leidenschaftlich über den traurigen Zustand dieser Welt unterhalten. Und danach habe ich mir gedacht, ja, Bruder Andreas, armselig, genau das wollte Gott dir schenken. Wenn wir uns wie Jesus ein Bußgewand anziehen, dann passiert was mit uns. Dann sind wir nicht besser plötzlich wie alle anderen. Wenn alle ein Bußgewand anziehen, dann sind alle gleich. Und ich habe es in meiner Familie irgendwie gelernt, dass wir doch was Besseres sind, auserwählt, von Gott bevorzugt. Und dass die dumme Welt ruhig untergehen kann, ich sage es jetzt mal so hart, ja, die eh nicht an Gott glaubt. Und wir mit unseren vielen Lebensmitteln, wir sind vorbereitet, Gott hat uns gewarnt, ja. Und wir werden überleben und eine neue, reine, gute, fromme, christliche, katholische Generation gründen, ja, wenn die Welt einfach vor die Hunde geht. Habt ihr euch erwischt bei den Gedanken? Vielleicht? Wenn wir das Evangelium betrachten, dann geht Jesus immer auf Augenhöhe. Er ist nicht über seinen Jüngern, einmal im Notfall. Ja, da weist er den Petrus richtig zurecht. Und sonst immer auf Augenhöhe. Bei den Sündern, bei der Ehebrecherin, die Frau im Jakobsbrunnen, beim Levi am Zoll, beim Zachäus auf dem Feigenbaum, da muss er sogar aufschauen zu dem kleinen Mann, dass er ihn erreicht. Und egal, was wir predigen und tun und machen und verkünden und Zeugnis geben, was die Menschen eigentlich spüren, ist, ob ich zu ihnen aufschaue oder ob ich auf sie herunterblicke. Das ist das, was sie anrührt oder abschreckt. Und wenn wir jammern, dass wir verkündigen, aber niemanden erreichen, dann können wir uns die Frage stellen, kann ich zu denen, denen ich verkündige, aufblicken, wie Jesus bei der Fußwaschung. Ein Lied bitte noch.
Nimm uns in die Hände, uns das Licht zuwende.
Nimm uns in die Hände, o Maria, uns das Licht zu wende, o Maria, Maria, hilf uns alle aus unserer tiefen Not.
Letzter Teil, Abschluss. Setz dich in die Asche. Wir haben jetzt am Aschermittwoch alle das Aschenkreuz bekommen. Das ist ein schönes Ritual. Für manche ist das ja wichtiger als ja, die Eucharistie oder die Sakramente. Das Aschenkreuz, ja, ganz wichtig, darf man nicht versäumen. Und was es uns eigentlich bringen soll, ist genau diese Erdung. Also auf den Boden kommen, in die Wahrheit sich stellen, vor Gottes Angesicht sich stellen und Wenn man die Heiligen, zum Beispiel die heilige Teresa von Avila, nach dem Grund gefragt hat, warum, oder die Wüstenmönche, warum denn diese Beschäftigung, diese, man könnte auch gemein sagen, Selbstbespiegelung, ja, welche Sünden man denn alle hat und welchen Lastern man zugeneigt ist und wo man in Gefahr ist und was man bekämpfen sollte, dann kann es eigentlich nur einen echten Grund geben. Und zwar, weil wir in deine Nähe kommen wollen, Jesus. Weil wir ihm nahe sein wollen. Und die Heiligen haben erkannt, Gott ist die absolute Wahrheit. Vor ihm kann keine Lüge bestehen. Aber wir leben ganz und gar in der Lüge, mit einem falschen Selbstbildnis. Wir sind gut, wir sind gerecht, wir sind besser, nein, wir sind stolz. Und als ich einen Mitbruder vor kurzem gefragt habe, du Fastenzeit, was kann ich daneben? Du siehst mich oft, was würdest du sagen, woran kann ich arbeiten? Und er schaut mich an und sagt, stolz, stolz, stolz. Und ich habe gedacht, danke. Und was mache ich jetzt? Und dann habe ich Jesus einfach gefragt, ja, was soll ich denn machen? Ja, ich weiß es ja eh. Setz dich in die Asche. Setz dich einfach so, wie du bist, vor mich hin und lass mich machen. Gib's mir einfach in die Hand. Gib's der Gottesmutter in die Hand. Und was wir jetzt machen wollen, ist nichts Einfaches als eine Meditation. Und zwar, ihr habt alle euren Königsmantel an, ja, das, was ihr im Leben erreicht habt, was ihr im Glauben erreicht habt, was ihr im Wissen erreicht habt, was ihr an Anerkennung bei den Menschen erreicht habt, was ihr euch an Hab und Gut in dieser Welt beschaffen konntet und bewahren konntet. Und all das, das ist euer Königsmantel, mit dem macht er jetzt was. Weil wir haben ja Angst, ihn wirklich wegzugeben, oder? Aus dem Evangelium nach Matthäus, Kapitel 27, Abvers 27. Da nahmen die Soldaten des Statthalters Jesus, führten ihn in das Prätorium und versammelten die ganze Kohorte um ihn. Sie zogen ihn aus und legten ihm einen purpurroten Mantel um. Es ist euer Mantel, es ist mein Mantel, den er umbekommt. Sie zogen ihn aus und legten ihm einen purpurroten Mantel um. Dann flochten sie einen Kranz aus Dornen. Den setzten sie ihm auf das Haupt und gaben ihm einen Stock in die rechte Hand. Sie fielen vor ihm auf die Knie und verhöhnten ihn, indem sie riefen, sei gegrüßt, König der Juden. Und sie spuckten ihn an, nahmen ihm den Stock wieder weg und schlugen damit auf seinen Kopf. Nachdem sie so ihren Spott mit ihm getrieben hatten, nahmen sie ihm den Mantel ab und zogen ihm seine eigenen Kleider wieder an. Also wenn ihr wirklich, wirklich in dieser Fastenzeit zu ihm finden wollt, dann gebt ihm euren Königsmantel. Und wer das möchte, der darf sich da vertiefen in diese Stelle, heute an dem Tag, in den Ruhezeiten, und wirklich ganz bewusst meinen Mantel ihm umhängen. Da, wo er geschlagen und mit Dorn gekrönt wird, und das Bewusstsein, dass er ihn tragen muss, ertragen, diese Spott, diese Demütigungen, diese Verleumdung, diese Ablehnung, und dass das der Preis dafür ist, dass ich meinen Stolz, meinen Neid, meine Eifersucht, meine Habsucht überwinden kann. Amen. Ein letztes Lied.
Hilf uns, Christum flehen, fröhlich vor ihm stehen.
Hilf uns, Christum.
möchte uns zum Ende, ja uns, euch und mir, zum Ende das Gebet von John Henry Kardinal Newman vorlesen, aus dem Buch Betrachtungen und Gebete. Es ist ein bisschen länger, aber es ist so gut und es fasst das alles nochmal zusammen. Du allein, o mein Herr und Gott, bist stark. Du allein bist heilig. Du bist die Heiligkeit und die Kraft aller Dinge. Nichts Geschaffenes hat Dasein und Bestand aus sich selbst, sondern verfällt und vergeht, wenn du es nicht durch deinen Beistand erhältst. Mein Gott, du bist die Kraft der Engel, der Heiligen in der Herrlichkeit des Himmels und der Gerechten auf Erden. Kein Wesen besitzt Heiligkeit und Tugendkraft außer in dir. Mein Gott, ich bete dich in deiner Wahrheit an. Ich verlange von Herzen, diese große Wahrheit zu erkennen und zu bekennen, dass du nicht allein die Allmacht bist, sondern dass es keine Macht, keine Kraft und Stärke gibt, außer in dir. Mein Gott, du bist die Kraft aller Seelen. Du allein bist vor allem auch meine Kraft. Nichts ist wahrer als dies, dass ich ohne dich ohnmächtig bin. Ich fühle es tief, oh mein Gott, dass ich, mir selbst überlassen, in die Irre gehe. So gut ein Stein, den man fallen lässt, zur Erde niederfällt, so sicher gehen mein Herz und meine Seele hoffnungslos zugrunde, wenn du deine Hand zurückziehst. Du musst mich stützen mit deiner Rechten, sonst halte ich nicht stand. Wie befremdlich ist es, und doch wie wahr, dass alle meine natürlichen Neigungen auf Trägheit, auf Ausschweifung, auf Vernachlässigung der religiösen Pflichten und des Gebetes, auf die Liebe zur Welt abzielen, statt auf die Liebe zu dir, auf Heiligkeit und Selbstbeherrschung. Ich billige und rühme, was ich selbst nicht tue. Mein Herz jagt Eitelkeiten nach und mein Trachten geht nach dem Tod, nach Verderben und Auflösung, getrennt von dir, du unsterblicher Gott. Mein Gott, meine Erfahrung lehrt mich deutlich genug, welch schreckliche Knechtschaft die Sünde ist. Wenn du mich verlässt, habe ich keine Gewalt über mich, so sehr ich es wünsche. Ich verfalle der Unbotmäßigkeit meines Eigenwillens und Stolzes, meiner Sinnlichkeit und Selbstsucht. Sie beherrschen mich täglich mehr, bis ich nicht mehr zu widerstehen vermag. Allmählich wird der alte Adam, der in mir lebt, so stark, dass ich zum Sklaven werde. Ich sehe ein, dass dieses oder jenes Unrecht ist und tue es doch. Ich beklage mich bitter über meine Knechtschaft und vermag sie doch nicht abzuwerfen. Welch eine Tyrannei ist die Sünde! Sie ist wie eine schwere Last, die mich lähmt. Und was wird das Ende sein? Um deiner kostbaren Verdienste willen, bei deiner allmächtigen Kraft flehe ich inständig zu dir, o mein Herr und Heiland. Gib mir Leben und Heiligkeit und Stärke. Heiliger Gott, gib mir Heiligkeit. Starker Gott, gib mir Kraft. Unsterblicher Gott, gib mir Beharrlichkeit. Heiliger Gott, heiliger Starker, heiliger Unsterblicher, erbarme dich unser. Amen.